Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Die arabische Halbinsel. Hier leben heute knapp 80 Millionen Menschen. Die Hitze des Sommers sind sie gewöhnt.
Das ist so die Phase, wo es regelmäßig 38 Grad oder mehr sind und dann auch mal 40 und auch mal 45 und auch mal 48.
Doch jetzt hat eine Studie ergeben, die Temperaturen könnten schon bald ins Unerträgliche steigen.
Jedes Jahr wird da neue extreme Bedingungen gemessen. Also Kuwait zum Beispiel, Irak und auch die Emirate, Saudi-Arabien und so weiter.
Wenn diese Modellprognosen wahr werden und wir laufen darauf hinaus, dann wird diese Region aufgrund ihrer hohen Luftfeuchtigkeit und Wärme unbewohnbar.
Eine Region, zu der die reichsten Staaten der Welt gehören und gleichzeitig die ärmsten. Hier könnte die schleichende Klimaveränderung bald eine tödliche Schwelle überschreiten.
We don't do anything about climate change now.
Diese Länder müssen jetzt über den Klimawandel nachdenken. In 50 Jahren werden sie getoastet, geröstet und gegrillt sein.
So, decisions are needed at this point in time.
Entscheidungen müssen jetzt gefällt werden.
Unbewohnbar. Am arabischen Golf droht der Hitzekollaps. Von Karl Urban.
Berlin am Rande des Tiergartens. Eingepfercht zwischen riesigen Botschaftsbauten und Vertretungen verschiedener Bundesländer steht ein schmales, aber prächtiges Gebäude in arabischem Baustil, wie aus Tausend und einer Nacht. Eine gut geschützte Botschaft.
Ja, Rahal, der Herr kommt jetzt rein, aber er braucht seine Tasche drin. Für das Interview.
Durch die Eingangshalle mit Marmorsäulen geht es in einem golden glänzenden Fahrstuhl nach oben. Ins Büro von Ali Abdullah Al-Ahmed, dem Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate. Eines der wenigen Länder der Region, die sich Klimafragen schon heute offensiv widmen.
United Arab Emirates is a country that was formed in 1971.
Die Vereinigten Arabischen Emirate wurden 1971 gegründet. Wir sprechen also nur über 45 Jahre. In dieser Zeit gab es gewaltige Veränderungen in allen Dimensionen, die viele neue Ideen ins Land gebracht haben. Und heute ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, uns für die Zeit nach dem Öl vorzubereiten.
Ali Al-Ahmed ist jung, gerade ein knappes Jahr im Amt, ein Vertreter eines aufstrebenden Landes.
What I can tell you that 45 right now in our part of the world, it comes and it may come even for weeks.
Ahmed redet über die Hitze in seinem Land, die schon heute mit 45 Grad Celsius und mehr extrem sei. Und die Temperaturen würden weiter zunehmen, was sein Land belasten werde. Aber sie hätten einen Plan gegen den Klimawandel. Ein Wort benutzt der Botschafter auffallend oft.
You need to invest into technology that would help you.
Technology.
I think we need to work out in two dimensions in parallel. Number one, invest in technology.
Technologie.
That's what makes right now the investment in technology.
Technologie.
You need all the brains to come together.
15 Milliarden US-Dollar haben die Emirate in die Entwicklung erneuerbarer Energien investiert. Über 160 Milliarden Dollar sollen in den nächsten drei Jahrzehnten dazukommen.
If we look at it, it has three main components.
Der Plan besteht aus drei Teilen. Wir wollen unsere Treibhausgasemissionen senken. Wir überlegen, wie wir widerstandsfähiger gegenüber dem Klima werden. Und es geht darum, unsere Wirtschaft breiter aufzustellen.
Dazu gehören Programme, der Hitze und der damit verbundenen Wasserknappheit zu begegnen.
In addition to this, the government of UAE.
Die Regierung hat auch 1,5 Millionen Dollar an die Universität Hohenheim vergeben für Forschung zum Klimawandel und über künstlich erzeugten Regen.
Related to the rain and artificial rain as well.
Die Universität Hohenheim im Süden von Stuttgart. Neben dem Schloss aus dem 18. Jahrhundert reihen sich sichtbetondominierte Hörsaalgebäude aneinander. Die Landwirtschaftsuniversität von Baden-Württemberg.
Guten Tag. Wollt ihr Herrn Behrendt?
Jetzt bin ich.
Super. Genau.
Andreas Behrendt arbeitet im Fachbereich Physik und Meteorologie. Erst vor einigen Wochen ist er aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückgekehrt. Jetzt zeigt er Fotos auf seinem Laptop. Eine weite Landschaft in staubigen Ockertönen unter einem weißlich-blauen Himmel, die wenige Autominuten hinter Abu Dhabi beginnt.
Man kennt vielleicht die Bilder so aus dem Fernsehen oder wenn man noch nicht da war, von den großen Hochhäusern, die an der Küste hochgezogen wurden.
Auf dem Laptop folgt Bild auf Bild einer abenteuerlichen Forschungsreise. Quer durch eine Wüstenebene, eine staubige Schotterpiste hinauf, markiert mit den Worten »Very steep and bumpy«.
Ja, haben Sie gleich gelesen. Ja, das ist das Problem. Es gibt hier zwar zwei Straßen, aber eine ist nicht benutzbar und die andere ist very steep and bumpy.
Die Fahrt war auch sonst nicht angenehm.
Extrem heiß, sind tagsüber über 45 Grad Celsius. Auf dem Berg ein bisschen weniger, da hat man nur vielleicht 35, was immer noch natürlich viel ist. Und auch nachts über 30 Grad. Aber sehr feuchte Atmosphäre zusätzlich besteht dort. Also sehr viel Wasser ist da, aber eben in der Atmosphäre und nicht am Boden. Und das versuchen wir ein bisschen zu ändern.
Der Name des Projekts, Optimizing Cloud Seeding, also das Säen von Wolken, bis sie abregnen. Paraden in der Sowjetunion oder zuletzt die Olympischen Spiele in China wollte man so vor schlechtem Wetter bewahren.
Es gibt nicht sehr viel Forschung in dem Bereich, weil es eben auch als exotisch gilt und als etwas, was man ja schon so lange will und nie wirklich geschafft hat.
Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen die Methode nun weiterentwickeln. 6 Flugzeuge stehen in der Wüste bereit. Wenn sich feuchte Luftströmungen oder erste Wolken am Himmel zeigen, dann starten sie und zünden dort an ihren Tragflächen montierte Fackeln, die feine Salzpartikel freisetzen, die als Kondensationskeime wirken und den bereits weit unter dem Gefrierpunkt kalten Wasserdampf zu Eispartikeln gefrieren lassen. Die beginnen zu fallen und werden mit etwas Glück zu einem Regenschauer und Trinkwasser. Oder wenigstens zu Nässe, die beim Verdunsten kühlt.
Anders, es geht darum, dass man versucht zu beeinflussen, was in der Atmosphäre geschieht. Und das so zu beeinflussen, dass eben mehr Regen fällt, wenn man es dann gerne haben möchte.
Die Golfküste ist Teil des Wettersystems des indischen Monsuns. Absinkende Luftmassen sorgen für klaren Himmel und wenig Wolken. Das Meer heizt sich durch die intensive Sonnenstrahlung aber so stark auf, dass die Luft extrem feucht ist.
Hier sehen Sie da die anderen Berge im Hintergrund. Und man sieht auch, wie diesig es ist.
Die Messgeräte der Hohenheimer stehen jetzt 900 Meter hoch in den Hadjar-Bergen. Bisher starten die Flugzeuge des Emirs erst, wenn einzelne Regenwolken im Radar bereits sichtbar sind.
Wenn eine Gewitterzelle sich bildet, dann sieht man das irgendwann auf dem großskaligen Wetterradar. Aber dann regnet es eben schon. Und dann ist es eigentlich zu spät, um die sogenannte Wolkenmikrophysik dann noch zu beeinflussen. Also die Wolkentröpfchen größer werden zu lassen, sodass dann mehr Niederschläge fallen.
Ein Regenradar, das schon wenige hundert Meter große Luftverwirbelungen auflösen kann. Und ein LIDAR, ein Lasermessgerät, das die Windgeschwindigkeit über viele Kilometer weit genauer vermisst, als dies Meteorologen bisher können. Es ist die nächste Generation der Wetterüberwachung, die den Regenfliegern den nötigen zeitlichen Vorsprung verschaffen soll. Andererseits, ob das optimierte Cloud Seeding das Klima am Golf erträglicher macht?
In der Tat, es ist Grundlagenforschung. Also es ist unethisch, etwas zu versprechen und die Hoffnung zu wecken, dass durch gewisse Dinge etwas auf jeden Fall funktionieren wird. Und das machen wir nicht.
In Mainz, am Max-Planck-Institut für Chemie, untersucht Josle Liefeld seit vielen Jahren, wie sich Temperaturen und Niederschläge zwischen dem östlichen Mittelmeer, Nordafrika und Südasien entwickeln werden. Es ist wohl das Ausmaß der anstehenden Veränderungen, die ihn gegenüber technischen Lösungen skeptisch machen.
Wenn die globale Erwärmung 2 Grad sein wird, dann wird im Sommer in diesem Gebiet die Wärme nochmal ein Faktor 2 oder mehr, das heißt 4 bis 5 Grad wärmer werden.
Diese Mittelwerte sagen aber noch gar nicht alles. So könnten die heißesten Sommertage von heute schon in wenigen Jahrzehnten Alltag werden. Und eine Hitzewelle im Jahr 2070 hieße 55 oder sogar mehr als 60 Grad Celsius.
Das heißt, in Gebieten, wo Hitzewellen eigentlich schon mehr oder weniger normal sind, werden diese extremen Ereignisse noch sehr viel extremer.
Eine US-amerikanische Studie im Magazin Nature aus dem Jahr 2015 kommt zu dem Schluss, längerer Aufenthalt im Freien ist dann nicht mehr möglich, selbst im Schatten nicht. Die Region am Arabischen Golf wird binnen 50 Jahren im Sommer unbewohnbar. Zunächst wird es die Städte treffen. Im Mittleren Osten drängen sich in den Metropolen heute schon 80% der Bevölkerung. Und dort wird es noch einmal heißer.
Das nennen wir Urban Heat Island Effekt. Das ist, in Städten wird es noch ein paar Grad wärmer als drumherum. Das hat einfach mit den Aktivitäten von Menschen zu tun. In den Städten ist es auch feuchter, weil einfach Wasser vorhanden ist, was auch nicht gut ist, weil die hohe Luftfeuchte ist auch sehr unangenehm. Das heißt, die Situation in Städten ist eigentlich noch schlimmer.
Ein Regenschauer aus einer manipulierten Wolke brächte da wohl kaum mehr als den sprichwörtlichen Tropfen auf den heißen Stein. Aber Lelyfeld glaubt, das Konzept des Wolkensäens sei auch prinzipiell fehlgeleitet.
Es wird unmöglich sein, im Sommer Regen zu erzeugen. Es ist einfach meteorologisch bedingt nicht möglich. Auch nicht mit Chemikalien oder Ionen, die man erzeugt oder was auch immer. Diese Methoden funktionieren, wenn zum Beispiel die Teilchenzahl, worauf sich die Wolkentröpfchen bilden, wenn das ein Faktor ist, der limitierend ist. Das ist in diesem Gebiet nie der Fall. Es gibt immer Staub, es gibt immer Verschmutzungsfeinstaubteilchen.
Andreas Behrendt kennt den Einwand, meint aber,
das wissen wir ehrlich gesagt nicht.
Sein Projekt an der Universität Hohenheim ist nur eines von vielen, das die Emirate gerade fördern.
Das wird auch untersucht, jetzt nicht in unserem Projekt, aber in einem Parallelprojekt von japanischen Wissenschaftlern, die dort die Aerosole wirklich sammeln in den Wolken, die Keime, und untersuchen, wie die Wolkenmikrophysik dort aussieht.
Die arabische Halbinsel, Nordafrika, auch die Wüsten, die den Irak und den Iran durchziehen, sie gehörten schon immer zu den heißesten Gebieten der Welt und haben mit ihrem Klima die dortigen Kulturen geprägt. Die Menschen trotzten der Hitze mit luftigen Gewändern und Kopfbedeckungen, mit weißen Gebäuden und schattenspendenden Gewölben. Doch dann wurden aus den Scheichs Ölscheichs. Und auf die Jahrhunderte einer angepassten Lebensform folgten Jahrzehnte der Dekadenz.
Egal, wo man hingeht, egal, ob man eine Sparkasse betritt oder einen Supermarkt oder einen Kiosk oder einen Obst- und Gemüseladen oder ein Ministerium oder eine Schule, es ist wirklich egal eigentlich, was man für ein Gebäude betritt. Es ist immer alles komplett durchklimatisiert.
Die Islamwissenschaftlerin Miriam Seifert hat 2 Jahre lang in Saudi-Arabien gearbeitet. Dort konnte sie beobachten, nicht alle haben die Wahl, drinnen zu bleiben.
Ich glaube auf jeden Fall, dass das für die Pilgerfahrt, die Hadsch, ein großes Problem wird, wenn die Temperaturen noch weiter ansteigen.
Die meisten religiösen Rituale, für die jedes Jahr Millionen Moslems zu den heiligen Städten pilgern, finden im Freien statt. Auch bei über 40 Grad, wenn die Hadsch wie in den nächsten Jahren in den Sommer fällt.
Aber ansonsten sieht man eben Gastarbeiter, die auf Baustellen arbeiten zum Beispiel. Man sieht häufig Hausangestellte, die irgendwas rund ums Haus machen. Gärtnern zum Beispiel, die Autos waschen, Besorgungen erledigen, Dinge einkaufen. Man sieht viele Leute, die auch die öffentlichen Grünanlagen pflegen zum Beispiel. Oder man sieht auch viel Leute, die zum Beispiel die Müllabfuhr erledigen.
Der Wohlstand der Golfstaaten, das Wachstum glanzvoller Großstädte. Die Gastarbeiter haben einen entscheidenden Anteil daran.
Das sind alles Menschen aus Pakistan und Indien und weiß ich, wo alle die herkommen. Die arbeiten in der Straße und diese Leute sind richtig gefährdet, weil die sind nicht gut geschützt. Also über die Scheiks mache ich mir wenig Sorgen, aber über diese andere Person.
Im Hochsommer stellen sich auf der arabischen Halbinsel schon heute gelegentlich 50 Grad Celsius ein. Der Anstieg auf weit über 50 Grad wäre zu verkraften, wäre die Luft trocken wie in einer finnischen Sauna. Aber am arabischen Golf herrscht ein Dampfbadklima.
Also für die Körperfunktionen bedeutet das natürlich eine immense Belastung. Die Hauptgefahr ist in diesen Ländern tatsächlich, dass die tagsüber rausgehen und dass dann eine erhöhte Sterblichkeit passiert.
Karin Müller ist Oberärztin und Kardiologin am Universitätsklinikum Tübingen. Unter den heutigen Bedingungen kommt der menschliche Körper mit seinen 2 Kühlsystemen noch zurecht. Wem zu warm ist, dessen Blutgefäße weiten sich. Das Herz schlägt schneller, um die Wärme über das Blut und über die Haut abzuführen. Wenn das nicht reicht, fängt der Körper an zu schwitzen.
Es mag 50 Grad draußen haben in der Sahara und der Schweiß verdunstet sofort auf der Haut, aber nichtsdestotrotz bleibt dieses Kühlsystem intakt.
Wer ausreichend trinkt, kann sich selbst in den heißesten Ländern heute noch im Freien bewegen. Die Nature-Studie der beiden US-Klimaforscher zeigt allerdings, wegen der feuchten Luft am arabischen Golf könnte das Kühlsystem des Menschen versagen.
Die stärkste Ausprägungsform ist der klassische Hitzschlag mit einer Mortalität, also mit einer Sterblichkeit von 50%, wenn das nicht behandelt wird.
Es ist ein schleichender Prozess, der im Jahr 2070 die tödliche Schwelle überschreiten könnte. 6 Stunden im Schatten. Wo das Klima einem gesunden Erwachsenen dies nicht mehr erlaubt, gilt die Erde als unbewohnbar.
Ich meine, wenn Sie Zahnschmerzen haben, dann gehen Sie zum Zahnarzt. Dann sagen Sie nicht, den Schmerzen drücke ich weg. Das geht genauso mit dem Klima. Die Leute im Orient, die werden irgendwann merken, dass man unter diesen Bedingungen nicht mehr vor die Tür gehen kann.
Auch Klaus Becker macht sich Sorgen. Er propagiert eine andere Technologie gegen die Hitze.
Dieses Beschießen der Wolken mit Nitraten, Silbernitrat oder was immer da genommen wird, das ist auch noch umweltschädlich und es wird keine Lösung sein. Die Lösung sind die Pflanzen.
Becker hat an der Universität Hohenheim geforscht. Inzwischen ist er emeritiert. Vor 2 Jahrzehnten stieß er in einer heißen Region Nicaraguas auf Iatropha curcas, die Purgiernuss oder schwarze Brechnuss.
Die Iatrophe ist gekennzeichnet durch die Tatsache, dass die Pflanze von keinem Tier gefressen wird, weil sie einen Stoff enthält. Und dieser Stoff ist toxisch bzw. hält die Tiere vom Grasen dieser Pflanze ab.
Werden Iatropha-Samen in die Wüste gesetzt, wird aus den scharf brennend schmeckenden und giftigen Sämlingen schon nach wenigen Jahren ein Baum mit einem wulstigen Stamm, ein Zeichen für den Feuchtevorrat, von dem die Pflanze zehrt.
Die Iatropha-Pflanze ist an jede Temperatur, sei sie noch so hoch, adaptiert. Das kann man von vielen anderen Pflanzen nicht sagen.
30, 40 und sogar über 50 Grad. Und? Iatropha braucht wenig, um zu gedeihen. Tiere rühren sie nicht an und sie wächst fast überall.
Man kann es fast sagen in Silizium, im Wüstensand, und wird bewässert über eine Art Tröpfchenbewässerung mit dem Abwasser der Stadt Luxor.
In Luxor am Nil ließ Klaus Becker auf einer 1000 mal 1000 Meter großen Fläche fast 100.000 Bäume anpflanzen. Ein Zuchtprogramm machte aus der Wildpflanze mit mäßigem Ertrag eine Nutzpflanze, die schnell wächst und das 10-fache an Nüssen trägt. Das Öl dieser Nüsse ließe sich sogar als Dieseltreibstoff verkaufen. Damit ist der nächste Schritt für den Biologen klar. Die Begrünung der heißesten Wüsten der Welt entlang einer immensen Küstenlinie.
Wir haben etwa 15.000 Kilometer an den warmen Ozeanen. Das geht von Luanda in Angola, über Saudi-Arabien, Oman, Namibia, 15.000 Kilometer.
Gewaltige Mengen CO2 aus der Atmosphäre könnten dort im festen Kohlenstoff der Pflanzen gebunden werden. Deshalb erwähnt schon ein Bericht des Weltklimarats von 2007 den Iatropha-Anbau. Und für von Hitze betroffene Regionen gäbe es einen weiteren Effekt.
Wir konnten feststellen, dass in der Sonora-Wüste, also Mexiko, oder auch im Oman eine Plantage von 1 Million Hektar gut und gerne die Temperatur regional und kleinregional um über 1 Grad Celsius absenken würde. Das ist eine ganze Menge, wenn wir uns darüber unterhalten, ob wir den Temperaturanstieg weltweit auf 2 Grad drücken können.
Der wohl kritischste Faktor ist das Wasser. Becker würde dazu zunächst die boomenden Wüstenstädte selbst anzapfen.
Die Emirate produzieren im Moment 6.000 Millionen Kubikmeter Abwasser. 2030 werden es 9.000 Millionen Kubikmeter Abwasser sein. Und mit diesem Abwasser allein in dieser Region könnte man mit unseren Pflanzen, die am effizientesten mit dem Bewässerungswasser umgegangen sind, gut und gerne 1,5 Millionen Hektar in der Region Sandwüste bewässern.
Ein grüner Gürtel könnte von den Städten aus wachsen und müsste im Niemandsland mit Meerwasser versorgt werden, von Salz befreit in gigantischen solarbetriebenen Meerwasserentsalzungsanlagen. Ein technologisches Großprojekt, wie es Ali Al-Ahmed, dem Botschafter der Emirate, vorschwebt? Er will noch nicht so ganz an die begrünten Wüsten glauben.
I'll tell you what took place in the United Arab Emirates more than 3 decades ago.
In den Emiraten haben wir vor 3 Jahrzehnten damit begonnen, mehr Bäume anzupflanzen. Aber der Sand selbst, der ist so salzig. Und es war fast unmöglich, die Bäume wachsen zu lassen.
Auch diese verheißungsvolle Technologie hat also ihre Schwierigkeiten. Die Zeit drängt. Immer neue Rekordtemperaturen werden in Kuwait, im Irak und im Iran gemessen. In Saudi-Arabien herrschten im Juli 2017 zum ersten Mal 53 Grad Celsius.
Man müsste eigentlich gestern angefangen haben, nicht?
Immerhin. Die reichen arabischen Staaten haben begonnen, erste Schritte hin zu ökologischerem Wirtschaften zu gehen. Weniger Wasserverbrauch, effizienterer Umgang mit Energie. Dazu gehört die Ankündigung des saudischen Erdölministers, 50 Milliarden Dollar für neue Solarkraftwerke auszugeben. Und da ist Masdar City in den Emiraten.
Every single moment of our lives is powered by energy. Our future depends on its future. We need to preserve, harness and sustain it for a better tomorrow. But how do we do this? The answer is in the wind and in the rays of the sun. The answer is clean energy. The answer is Masdar.
Vor 10 Jahren angekündigt, galt die Vorzeige-Ökostadt als Symbol des Aufbruchs der arabischen Welt. Eine Stadt, die komplett aus erneuerbaren Energien versorgt wird, die dazu effizienter mit Wasser umgeht, in der Luftverschmutzung keine Rolle spielt.
Constructed using green building materials and designed to reduce energy and water consumption by 40%.
Gegenüber diesem Werbespot wirkt die Realität blass. Masdar hat bereits viele Milliarden Dollar verschlungen. Aber auf dem ausgeschriebenen Bauland steht noch fast nichts. Der emissionsfreie Nahverkehr wurde nie gebaut. Die 100%ig erneuerbare Energieversorgung, eine Illusion. Masdar taugt kaum als Leuchtturm für den Umbau der Region. Und müssten die reichen Staaten am Golf nicht längst auch politisch aktiver werden?
Also wenn man die letzten 10, 15 Jahre mal Revue passieren lässt, dann muss man in der Tat feststellen, dass viele der arabischen Staaten sicherlich nicht zu den progressivsten Kräften der Klimaschutzverhandlungen gehört haben.
Manfred Fischedick ist Vizepräsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Er nimmt seit Jahrzehnten an den Klimagipfeln teil und kennt das politische Tauziehen der letzten Jahre. Saudi-Arabien etwa gehörte zu den größten Bremsern ambitionierter Klimaabkommen. Doch diese Rolle wandelt sich langsam.
Grundsätzlich muss man auch feststellen, dass sich das gerade in den letzten 2, 3 Jahren ein Stückchen weit geändert hat. Weil, glaube ich, viele der Staaten, Saudi-Arabien eingeschlossen, jetzt verstanden haben, dass sie über die nächsten 20, 30, 40 Jahre nicht einfach so weitermachen können.
Diese Schritte der Golfstaaten sind heute zaghaft. Noch profitieren sie vom schwarzen Gold und wollen das vorerst auch weiter tun. Längst wären aber drastischere Schritte gefragt. Die arabische Welt als einer der größten Leidtragenden des Klimawandels wäre ein starker Impulsgeber für Klimaverhandlungen, um die von der Region abhängigen Industriestaaten unter Druck zu setzen. In den letzten 10 Jahren erlebten einige Staaten im Mittleren Osten die größten Dürren ihrer Geschichte. Kriege in Syrien oder im Jemen sind wohl nicht direkte Folge steigender Temperaturen, aber das Klima begünstigt diese Konflikte, was die reichen Ölstaaten eigentlich zutiefst beunruhigen müsste. Darauf angesprochen weicht der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Berlin aus.
The heat waves and the rise of the temperature will impact each country differently.
Jedes Land werde unterschiedlich von der Hitze getroffen. Und ja, manche würden die Flucht ergreifen.
Some people will move from one place to another.
Die Touristenzahlen könnten zurückgehen. Es könnte teurer werden, Klimaanlagen zu betreiben. Solche Sorgen muss man sich leisten können.
Vielleicht liegt das daran, dass sie das einfach in ihrem Alltag nicht so stark spüren, weil es einfach immer schon extrem heiß dort war. Und wenn man ihnen jetzt sagt, es wird übrigens noch heißer, vielleicht kriegt man dann einfach so ein Achselzucken, so nach dem Motto, ja, war schon immer unerträglich heiß hier. Was soll da noch kommen? Wir leben sowieso in unseren klimatisierten Wohnungen, macht für uns auch keinen Unterschied mehr. War schon immer extrem heiß hier.
Die futuristischen Städte der reichen Golfbewohner entwickeln sich zu Raumschiffen. Innen bewohnbar, außen tödliche Hitze. Noch scheint es fraglich, ob Eingriffe ins Wetter oder die Aufforstung einer Wüstenlandschaft überhaupt realisierbar sind. Immerhin, es gibt auch günstigere Maßnahmen, die etwas Linderung versprechen.
Der Raum zwischen den Hochhausreihen muss groß genug sein, dass es eben so einen Belüftungseffekt noch gibt. Und das kriegt man dem stadtplanerisch durchaus in den Griff. Das Zweite, was man machen kann, ist durchaus das Mikroklima ein Stück weit positiv zu beeinflussen, eben durch eine Begrünung von Fassaden oder durch grüne Hausdächer. Auch das wird ansatzweise in vielen Ländern heute schon gemacht.
Der Mensch wird das tun, was er immer getan hat, sich anpassen. Botschafter Ali Al-Ahmed jedenfalls glaubt daran, dass das in den Golfstaaten gelingen wird.
Es geht darum, die Bevölkerung vorzubereiten. Was ist bei 45 Grad zu tun? Gibt es Dinge, die man zu bestimmten Zeiten vermeiden sollte? Solche Gedanken haben bereits das Arbeitsgesetz der Emirate verändert. Rund um die Mittagsstunden ist das Arbeiten draußen verboten, zum Beispiel auf Baustellen. Dafür sind Gesetze notwendig.
Der Tagesrhythmus und normale Arbeitszeiten dürften sich weiter in die Abend- und Nachtstunden verlagern. Vielleicht werden die heißesten Städte einfach nur noch im Winter bewohnt, wie bei der saudischen Hauptstadt Riad. Der hier ansässige Hofstaat zieht samt Verwaltung des Landes schon heute jeden Sommer ins kühlere Jeddah ans Rote Meer.
Unbewohnbar. Am arabischen Golf droht der Hitzekollaps. Von Karl Urban. Es sprachen Josef Tratnik, Richard Hucke und Marion Meinka. Ton Levlin Rechtenwald. Regie Axel Scheibchen, Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.